ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg interessieren uns besonders in diesem Podcast, ebenso die politischen Diskussionen drumherum. Und unser Experte ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Soweit ich weiß, heute aus Pristina im Kosovo zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Das ist jetzt auf Ihrer Sommertour schon quasi die erste Etappe auf der Rückreise nach Deutschland oder verharren Sie noch ein bisschen?
Also wir verharren noch ein bisschen. Wir wollen noch nach Serbien und nach Montenegro gehen von hier aus. Das sind ja zwei gegensätzliche Richtungen. Und auf jeden Fall ist jetzt Halbzeit.
Ja. Wir hatten ja beim letzten Mal, weil Sie auf dem Balkan sind, ganz am Anfang gesprochen über das Massaker von Srebrenica und die Diskussion darum. Ich will deswegen auch heute mal ganz an den Anfang eine Reaktion dazu stellen. Unser Hörer Olaf Franke hat uns geschrieben und Widerspruch angemeldet zu dem, was Sie da beim letzten Mal gesagt haben. Also nicht Widerspruch in dem Sinne, dass er meint, Sie hätten da was Falsches gesagt, sondern ihm fehlt mindestens ein Teil der Geschichte, so interpretiere ich das zumindest. Ich lese die Mail am besten mal vor. Also Zitat: Internationale Untersuchungen wie die des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien haben auch einzelne Mitglieder der UCK für Kriegsverbrechen verurteilt. Die UCK war meines Wissens keine serbische Miliz, sondern es waren paramilitärische Separatisten, welche die serbischen Sicherheitskräfte bekämpften. Die Vorwürfe betreffen vor allem einzelne Taten, welche sich auch gegen die serbische Zivilbevölkerung richteten. Warum erwähnen Sie tendenziell immer nur die Kriegsverbrechen der einen Seite, insbesondere in Ihrer Sendung zum Beispiel die der Serben, wenn es darum geht, Verbrechen der Gegenseite als Völkermord zu bezeichnen? Kriegsverbrechen sind und bleiben doch Kriegsverbrechen, egal ob unter der Verantwortung von Wladimir Putin, Benjamin Netanyahu oder der US-Armee im Vietnamkrieg, wie zum Beispiel beim Massaker von My Lai. Gibt es etwa gute und schlechte Kriegsverbrechen? Um wirklich Frieden und Versöhnung zu schaffen, muss immer die ganze Wahrheit und nicht die halbe Wahrheit veröffentlicht werden. Zitat Ende aus dieser Mail von Olaf Franke. Wie Sie antworten, Herr Bühler, das liegt natürlich ganz bei Ihnen. Ich will mal nur kurz anregen, dass Sie vielleicht auch ein bisschen was zu UCK sagen. Also in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre war die natürlich vielen ein Begriff, aber das ist ja nun mittlerweile auch schon fast 30 Jahre her. Und zweitens scheint mir auch wichtig zu sein, natürlich gibt es keine guten und keine schlechten Kriegsverbrechen. Das sind wir uns ja sicher einig, auch mit Herrn Franke, aber Kriegsverbrechen und Völkermord sind schon Dinge, die man begrifflich auseinanderhalten muss. Vielleicht können wir auch darauf eingehen. Jetzt Sie, Herr Bühler.
Also auf die UCK komme ich natürlich gerne gleich. Aber wenn Sie erlauben, erstmal will ich den Punkt unterstreichen, den Sie und auch Herr Franke gemacht haben. Es gibt keine guten und keine schlechten Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen sind Kriegsverbrechen. Zweitens ist mir allerdings auch wichtig, dass der Anlass unseres Gesprächs im letzten Podcast die Rede des Abgeordneten Dr. Wolf von der AfD im Bundestag anlässlich des Gedenktags für die Opfer des Völkermordes in Srebrenica war. Hier hat er nicht nur den Völkermord nicht nur relativiert, sondern er hat ihn in Frage gestellt. Es ging also um die Frage des Völkermords in Srebrenica und nicht nur, in Anführungsstrichen, um Kriegsverbrechen, auch von beiden Seiten. Es ist deshalb wichtig, dass wir, wie Sie schon anregen, Herr Deisinger, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord im Sinne des internationalen Rechts klar unterscheiden. Also Kriegsverbrechen werden wahrscheinlich in jedem Krieg begangen, auf dem Weg in den Krieg, zum Beispiel durch einen Angriffskrieg, wie er zurzeit in der Ukraine läuft, oder im Krieg, wie in Butscha, in Militopol und tagtäglich durch die Kriegshandlungen der Russen in ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wichtig ist, dass eine militärische und auch eine politische Führung alles dran setzt, dass dies nicht passiert Und wenn es dann doch passieren sollte, dass es dann nicht straflos passieren darf. Also Stichwort Milei haben Sie genannt. Der Kompaniechef damals ist ja zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Leider dann durch Präsident Nixon begnadigt worden, aus irgendwelchen Gründen, was ein gutes Recht ist. Aber das ist natürlich kontraproduktiv, wenn man die Frage, wie führe ich meine Soldaten, dass diese Verrohung durch Kriegsverbrechen nicht eintreten kann. Also das ist, was die Russen angeht, eben nicht der Fall, dass man hier mit Strafen auch den Sachen nachgeht. Das war auch nicht der Fall bei der fast vierjährigen Belagerung von Sarajevo durch die Serben Mitte der 90er Jahre, die bosnischen Serben. Im Gegenteil, das waren und sind systematische, staatlich geduldete und teilweise angeordnete Kriegsverbrechen. Im Übrigen auch wie die Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind systematische Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, auch außerhalb von Kriegen. Also Südafrikas Apartheid-Regime gehört dazu. Die systematische Unterdrückung einer Bevölkerungsgruppe, der schwarzen Bevölkerung. Andere Beispiele sind salinistische Säuberungen in der Sowjetunion, das Herbeiführen von Hungersnöten, Deportationen und dergleichen mehr. Und jetzt sind wir beim Völkermord. Völkerrechtlich anerkannte und gerichtlich bestätigte Beispiele hierfür sind natürlich der von den Deutschen begangene Völkermord an den Juden im Zweiten Weltkrieg, der Völkermord an den Armeniern durch das Osmanische Reich, der Völkermord in Ruanda in den 90er Jahren, der Völkermord an den Jesiden durch den sogenannten Islamischen Staat. Also über diese Kategorie von abscheulichen Verbrechen haben wir uns beim letzten Mal unterhalten, die systematische Vernichtung einer Bevölkerungsgruppe, wie sie in Srebrenica stattgefunden hat.
Und Kriegsverbrechen, das will ich der Vollständigkeit halber nur erwähnen, die gibt es ja offenbar auch auf ukrainischer Seite, wenn auch in weitaus geringerer Anzahl. Wir hatten vor vielen, vielen Folgen mal drüber gesprochen, dass es da ja auch teilweise Videodokumentation bzw. Videomaterial dazu gibt. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Ne? Die UCK wollten Sie noch kurz ansprechen.
Ja, die UCK war eine kosovo-albanische Befreiungsorganisation, die sich ab Mitte der 90er Jahre bildete. Jugoslawien wurde bis zum Tod des Präsidenten Tito zusammengehalten. Tito entstammte ja einer kroatisch-slowenischen Familie und nach seinem Tod setzten sich nationalistische serbische Kreise in Jugoslawien durch, insbesondere unter dem serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic, der später dann der letzte Präsident Jugoslawiens wurde. Im Kosovo wurde die albanische Bevölkerungsmehrheit systematisch unterdrückt. Alle kosovo-albanischen Mitarbeiter in Justiz, Polizei und Verwaltung wurden entlassen nach 1989. Schüler wurden ethnisch getrennt. Insgesamt wurde eine Art von Apartheid-System aufgebaut, in dem die Bevölkerungsmehrheit mit Gewalt und Repressalien systematisch unterdrückt wurde. Dies förderte letztlich den Aufbau der UCK, die dann ab Mitte der 90er Jahre durch Anschläge auf serbische Sicherheitskräfte im Kosovo bekannt wurden. Haben, und jetzt kommen wir zur Frage, haben einzelne Mitglieder der UCK Verbrechen begangen? Ja, dafür gibt es ausreichend Belege und eine ganze Reihe von UCK-Kämpfern wurden dafür zu langen Haftstrafen verurteilt. Nicht nur durch den Internationalen Strafgerichtshof, sondern nach dem Krieg auch durch lokale kosovarische Gerichte. Diese Aufarbeitung dauert hier noch an. Wenn sie aufgrund der Beweislage manchmal auch schwierig ist. Man muss auch wissen, dass eine solche Befreiungsorganisation natürlich keine staatlich geführte Armee war, sondern insbesondere haben sich 1998, 1999, als sich ein Erfolg der UCK abzeichnete, Kriminelle aus einigen Balkanstaaten der UCK angeschlossen und wollten ja dadurch am bevorstehenden Sieg teilhaben. Und so kam es nachweislich auch zu Folter und Ermordung von insbesondere kosovo-albanischen angeblichen Kollaborateuren in Gefangenenlagern der UGK. Zurück zum Ausgangspunkt, dem Völkermord in Srebrenica. Die Hauptverantwortlichen, der Serbenführer Karadzic und der serbische General Mladic, wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Der serbische Präsident Milosevic wurde 2001 von der damals fortschrittlichen Regierung in Belgrad unter Führung von Ministerpräsident Zoran Djindjic an das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ausgeliefert und wegen Völkermordes auch im Kosovo angeklagt. Zu einer Verurteilung kam es leider nicht mehr, weil er in der Untersuchungshaft verstarb.
Und Zoran Djindjic, das hatten Sie beim letzten Mal, glaube ich, auch zumindest andeutungsweise erwähnt, ist er dann irgendwann auf offener Straße erschossen worden. Okay, dann soweit dieser kleine Exkurs wieder mal zu Beginn. Schauen wir kurz noch auf das, was wir heute auf dem Zettel haben. Mein Vorschlag, Herr Bühler, wäre, dass wir den Abschnitt mit der aktuellen Lage also zwar nicht weglassen, aber deutlich straffen im Vergleich zu früheren Folgen, quasi nur einen kurzen Überblick geben und dass wir andere Dinge vielleicht ein bisschen ausführlicher besprechen können, die da wären. Die politischen Gespräche zur Beendigung des Krieges, heute soll es ja in der Türkei eine weitere Runde zwischen Ukrainern und Russen geben. Jetzt zur Stunde, soweit ich weiß, hat die noch nicht begonnen, weil die Russen noch auf dem Weg dorthin sind. Dann haben wir die Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Wie wird das jetzt mit den Patriots, die Ukraine braucht und zumindest teilweise bekommen soll? Und Abrams-Panzer, die Ukraine bekommen soll, allerdings nicht aus den USA, sondern aus Australien. Diese Angelegenheit hat auch schon eine gewisse Historie. Offenbar ist es nun aber doch vorangegangen. Und wir wollen weitere Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten. Aufzeichnungszeit für diese Folge. Die Folge 278 ist Mittwoch, 23. Juli 2025. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr zu hören. Das Ganze dann ab dem frühen Abend, wie immer auf jeden Fall, in der App der ARD Audiothek. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, die wesentlichen Entwicklungen an der Frontlinie am Boden sind welche?
Also Schwerpunkt des Angriffs bleibt die Region um Bobrowsk. Hier spitzt sich die Lage für die Ukraine tatsächlich zu. Den Russen ist es mittlerweile gelungen, wesentliche Versorgungsstraßen unter ihre Kontrolle zu bringen, sei es, dass sie diese besetzt haben oder durch Artillerie- und Drohneneinsätze beherrschen können. Ich habe das ja immer an einem Zifferblatt deutlich gemacht. Und das Zifferblatt, wenn man das auf Bobrowsk liegt, dann ist bei 12 Uhr die Grenze im Norden und bei 21 Uhr die Grenze im Südwesten. Das heißt, die Stadt und die umgebenden Ortschaften sind zu 2/3 bis 3/4 umfasst. Es gibt erste Hinweise in den letzten Tagen, dass die Russen mit ersten Sabotage- und Aufklärungstrupps vorübergehend auf das innere Stadtgebiet vorgedrungen sind. Es gibt allerdings noch eine leistungsfähige Versorgungsstraße Richtung Nordwest, die noch offen ist. Sollte die auch blockiert werden, wird den Ukrainern nichts anderes übrig bleiben, als die Stadt aufzugeben. Die Russen haben Verstärkungskräfte in diesen Raum verlegt, insbesondere in den Raum nördlich und nordöstlich von Bobrowsk. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Russen nach etwa einem Jahr nun die Entscheidung suchen. An anderen Brennpunkten gehen die Kämpfe weiter, allerdings ohne substanzielle Veränderungen der Frontlinie. Das gilt insbesondere für die Region Sumy, in der der russische Angriff nach wie vor stockt, wie auch in der Region Kharkiv und auch in der Region um Kupjansk. Also die größten Sorgen zusammenfassend muss man sich aus der ukrainischen Sicht um den Großraum Bobrowsk machen, weil dort die Eingreisung droht und zudem sich die Russen mitnehmen dieses Großraums in Verbindung mit den Angriffen aus Chassiv-Yar und Toretsk und nördlich von Lyman eine operativ günstige Ausgangsposition für einen Angriff auf den Festungsgürtel in der Region Donetsk schaffen können, also auf Konstantinjewka, Kramatorsk, Sloviansk. Selbst den Versuch einer großräumigen Umfassung möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen. Noch ist es nicht so weit, aber das taktische Geschehen an der Front weist klar auf diese operative Absicht hin. Die Ukrainer selbst sagen, dass die Russen das bis Ende des Jahres vorhaben. Manche sagen, es könnte ein bisschen später sein. Das sei dahingestellt, das will ich nicht vorhersagen. Aber das Bild, das man so sieht auf der Lagekarte, ist das, was ich gerade gezeichnet habe.
Wenn wir aber von ganz oben drauf gucken, also die strategische Lage betrachten, kann man noch sagen, also dass sie zumindest nur ganz minimale Veränderungen aufweist, wenn nicht gar sozusagen eigentlich weitgehend unverändert ist.
Das ist so, ja.
Wie sieht es bei den gegenseitigen Luftangriffen auf Ziele jeweils hinter der Frontlinie aus? Vielleicht beginnen wir bei den russischen.
Ja, bei den russischen ging das Muster weiter in den letzten 7 Tagen, wie wir es vorher gesehen haben. Es gab 3 größere Angriffe mit mehr als 400 Drohnen von Sonntag auf Montag, dann 344 Drohnen, dann nochmal 400 Drohnen. Und dazwischen eben immer die kleineren Anzahlen, wie von Montag auf Dienstag 42 Drohnen, von Samstag auf Sonntag 57 Drohnen und dergleichen mehr. Die Abschussquoten sind nahezu unverändert, sie liegen so irgendwo bei 80%. Es wird besonders schlimm, wenn wie von Sonntag auf Montag, wenn eine Zahl von Raketen und Marschflugkörpern dazu gemischt wird, zu dem eigentlichen Drohnenangriff. Das waren insgesamt 24 ballistische Raketen und Marschflugkörper. Das Zweite ist, dass nach wie vor Einschläge jetzt stattfinden, trotz der Abwehrmaßnahmen. Beispiel heute Nacht wieder 6 Einschläge von Drohnen und nochmal circa 5 Drohnen, die in Trümmern runtergefallen sind vom Himmel, also vorher abgeschossen worden sind. Und natürlich auch Schäden anrichten. Letzter Punkt vielleicht noch, weil es ganz interessant ist, weil hier ein deutscher General in die Kritik geraten ist, des Luftwaffensprechers der Ukraine, General Dr. Freuding, hat, der ja den Ukraine-Stab im Verteidigungsministerium leitet, hat gesprochen in einem Video, das heißt nachgefragt, übrigens sehr empfehlenswert, wird vom BMVG herausgegeben. Ist auch ganz gut, weil man die Leute da mal persönlich auch längere Zeit erleben kann und wie tief sie doch in der Materie drinstecken. Also Freuding hat gesprochen, dass die Russen bis Jahresende ca. 2000 Drohnen einsetzen könnten und man müsse sich darauf vorbereiten. Das kam da bei der Luftwaffe in der Ukraine nicht sehr gut an. Ich muss allerdings sagen, wenn ich mir die Kapazitäten anschaue, die Russen aufbauen. Heute können sie 190 Drohnen pro Tag produzieren. Ihr Ziel ist 500 zu produzieren. Selbst bei 190 Drohnen pro Tag sind das 6.000 pro Monat. Und da ist es nicht abwegig zu sagen, dass bis zu 2.000 Drohnen auch eingesetzt werden können. Das ist dann eher ein logistisches Problem, die Drohnen von der großen Fabrik in Albaluga dann an die Abschussrampen zu bringen. Die Russen versuchen ja auch, die Zahl der Abschussrampen zu vergrößern, damit sie mehr Kapazität auch haben und mehr Waffen abschießen können. Und der zweite Punkt ist, also Freuding weiß schon, wovon er redet. Und insofern kann man sich auf solche Einschätzungen schon ganz gut verlassen.
Wenn wir auf die ukrainischen Luftangriffe schauen, täuscht der Eindruck, dass auch die Ukraine ihre Angriffe intensiviert hat?
Also kann ich nicht erkennen, ganz ehrlich, dass sich da irgendetwas gegenüber den letzten Wochen intensiviert hätte. In der letzten Woche wurden mit Schwerpunkt chemische Betriebe in Russland angegriffen, die insbesondere Rohmaterial für Explosivstoffe herstellen. Das war der Fall in Samara, in Tula und in Nischni Nowgorod. Ferner war ein weiterer Schwerpunkt die Angriffe auf Eisenbahnanlagen, wie zum Beispiel in der Region Rostov, die eine erhebliche Störung des Zugverkehrs und damit der Versorgung der russischen Streitkräfte in der gesamten Region zur Folge hatten. Mehrfache Angriffe waren das in mindestens 2 Nächten. Und der dritte Punkt sind Radar- und Flugabwehrstellungen, diesmal in der Region Belgorod. Das ist auch immer ein regelmäßiger Schwerpunkt. Und das mag den Eindruck, den Sie gerade wiedergegeben haben, hervorgerufen haben. Angriffe mit Drohnen weit nach Russland hinein, flächendeckend auf neun Regionen, die dort durchflogen oder überflogen wurden, um zu den Zielgebieten im Raum Moskau beispielsweise zu kommen, mit erheblicher Wirkung auf den Flugverkehr, auch im Raum Moskau, hat er vier Flughäfen, und auch in St. Petersburg. Es kam wieder zu Sperrungen, und das führt natürlich gerade in der Urlaubszeit zu erheblichen Problemen.
Was die Ziele betrifft, die die Ukraine angreifen, hier konnte man ja durchaus auch den Eindruck haben, also ich spitze sicher auch wieder ein bisschen zu, dass die vielleicht ein bisschen wahlloser werden, beziehungsweise dass man nicht mehr so peinlich genau darauf achtet, ob man nun militärisch bedeutsame Einrichtungen trifft oder vielleicht doch zum Beispiel Wohnhäuser. Oder ist das, was man an Schäden an zivilen Gebäuden sehen konnte, tatsächlich durch herabfallende Drohnen-Trümmerteile zu erklären, Trümmer, die herabfallen, weil die Drohnen ja durch die Russen auch abgeschossen werden?
Also wenn dem so wäre, dass die Ukraine nun im Gegenzug dasselbe macht, was Russland Nacht für Nacht dort vormacht, dann wäre die Ukraine schlecht beraten. Also sie würde im Westen wirklich Probleme bekommen, und die Unterstützung würde nicht in dem Maße fortgesetzt werden können, wie sie heute stattfindet. Also ich schließe deshalb aus, dass es hier einen Strategiewechsel der Ukraine gegeben hat. Die Bilder, die ich gesehen habe, stammen wohl von Trümmern abgeschossener Drohnen. Zweitens sind es meistens auch lokale Verwaltungsbeamte, die das dann auf Nachrichtenkanälen kommentieren und die selbst sagen, dass es abgestürzte Trümmer sind, die dort Schäden verursacht haben. Aber ich will auch gleichzeitig eins sagen, dass fehlgeleitete Angriffe durchaus möglich sind. Das ist immer die Gefahr natürlich bei solchen Angriffen, dass eine der Drohnen fehlgeleitet ist, durch einen menschlichen Fehler oder durch einen technischen Fehler dort irgendwo einschlägt, wo man sie eigentlich gar nicht hinhaben möchte.
Und wie bewerten Sie die Wirksamkeit all dessen, also was man an ukrainischen Luftangriffen, Drohnenangriffen fliegt? Zumindest sieht es ja so aus, als hätten die bei Weitem jetzt nicht den Erfolg, den man sich vielleicht verspricht oder wünscht.
Das ist richtig. Nun muss man sehen, dass diese Drohnenangriffe über hunderte von Kilometern den Nachteil haben, dass man den Drohnen entsprechend viel Treibstoff mitgeben muss. Und das reduziert dann die Menge an Sprengstoff, die mitgeführt werden kann. Zusätzlich haben diese Drohnen in der Regel keine richtigen Sprengköpfe dort, sondern sind einfach mit Sprengstoff beladen und haben einen Zünder, der den Sprengstoff zur Umsetzung bringt beim Aufschlag. Diese Drohnenangriffe sind also gewissermaßen aus der Not geboren, weil die Ukraine keine anderen Waffen haben oder noch nicht in der größeren Stückzahl, wie sie es eigentlich benötigen würden, um systematisch der russischen Armee die Grundlagen für ihren Angriff dort zu entziehen.
Und sicher ist mit solchen Angriffen auch die Hoffnung verbunden, dass der Krieg für die Russen, für die Zivilbevölkerung etwas sichtbarer wird und sich dann dort vielleicht etwas zu regen beginnt. Aber auch dafür gibt es ja bislang keinerlei Anzeichen, oder?
Also Unmut gibt es, ich habe es gerade erwähnt, insbesondere dann, wenn der Flugverkehr dort durch einfliegende Drohnen großräumig gestört wird. Russland ist aufgrund seiner Größe auf einen funktionierenden Luftverkehr angewiesen. Aber mehr tatsächlich ist zurzeit nicht erkennbar.
Dann passt hier vielleicht auch noch die Frage rein, die uns Guido Sammler geschickt hat. Der schreibt in seiner Mail Folgendes, ich zitiere: Nun wird schon lange darüber diskutiert, wie man der Ukraine genügend Waffen zur Verteidigung schicken kann. Aber sind wir ehrlich, damit bringen wir Putin nicht in Bedrängnis. Mir ist bewusst, dass Terror gegen die russische Bevölkerung nicht in Frage kommt. Sie würde auch die ukrainische und westliche Seite zu Kriegsverbrechern machen. Der Krieg muss nach meiner Überzeugung nach Russland getragen werden. Nur so kann man im Land Stimmung dagegen machen. Wieso bombardiert man nicht für jeden Wohnblock und für jedes Kraftwerk und so weiter zum Beispiel zwei Energieanlagen in Russland? So würde das Land spüren, dass diese in Anführungszeichen Spezialoperation auch sie angeht, und es würde Putin so vielleicht in die Defensive bringen. Zitat Ende. Also wenn er wirklich Bombardierung meint, dann glaube ich, wird es ziemlich schwierig.
Also ich stimme ja in der Zielsetzung überein. Aber militärische Ziele zu bekämpfen, deren Zerstörung einen unmittelbaren Effekt auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine hat, ist das Ziel. Und das sollte auch das Ziel bleiben. Diese Nebeneffekte, die dann entstehen, dass die Bevölkerung da müde wird, die stellen sich noch nicht mal in der Ukraine ein. Ganz im Gegenteil, es findet eine Solidarisierung statt bei den Menschen. Natürlich sind sie müde, wenn sie stundenlang nachts irgendwo in einem U-Bahnhof sitzen und sich schützen müssen. Aber dass es jetzt dort eine Müdigkeit gibt in dem Sinne, dass man sagt, das hat alles keinen Sinn, wir hören jetzt auf, uns zu wehren, das findet ja nicht statt. Und das können Sie übertragen auf Russland, das würde auch dort nicht funktionieren. Und deshalb meine ich, dass die Begründung immer die sein muss, die ich gerade genannt habe, militärische Ziele, die einen unmittelbaren Effekt haben auf die Kriegshandlungen der russischen Armee in der Ukraine selbst.
Und selbst dann, Sie hatten es ja angedeutet und ich wollte das mit meiner Bemerkung auch angesprochen haben, verfügt die Ukraine ja gar nicht über die Möglichkeit, also Waffen mit einer Wirksamkeit dorthin zu schicken, irgendwie, dass wirklich schwere Zerstörungen angerichtet werden, oder?
Ja, nur in Einzelfällen. Erinnern Sie sich an die großen Munitionslager beispielsweise, die mit vielen Sekundärexplosionen dann in die Luft gegangen sind. Und da ist nichts übrig geblieben. Aber schon bei Häusern stößt man da an Grenzen. Ein Wellblechdach wird noch durchschlagen, aber ein festes Dach wird von einer Drohne, diese ukrainischen Drohnentyps, sicher nicht durchschlagen werden können. Es wird einen Brand geben, aber das war's dann.
Eine Sache würde ich noch kurz ansprechen. In den vergangenen Tagen gab es offenbar auch mal wieder einen, weiß nicht, größeren Schlag gegen die russische Infrastruktur, der durch Partisanen verübt wurde. Zumindest hat die Gruppe Atesh einen solchen Sabotageakt vermeldet, für sich reklamiert bei Tula. Das ist ungefähr 150 Kilometer südlich von Moskau.
Also Anschläge auf das russische Eisenbahnnetz sind ja immer wieder vorgekommen. Brandanschläge, Sprengstoffanschläge, die zum Teil auch von russischen Widerstandsgruppen verübt wurden. Wahrscheinlich auch mit Verbindungen zu Atesh. Und diesmal reklamiert aber die Gruppe Atesh die Verantwortung für den Anschlag auf ein Stellwerk beziehungsweise auf den zugehörigen Relaisschrank, der da an der Strecke steht, irgendwo neben einer Weiche. Man hat da den Versorgungsverkehr Richtung Sumy und Kharkiv zeitweise lahmgelegt. Und das behindert natürlich die Versorgung der russischen Truppenteile. Aber das ist nur ein vorübergehender Schaden, der kann relativ schnell behoben werden. Aber der Anschlag zeigt, dass Atesh, die bisher mit Schwerpunkt auf der Krim und in den besetzten Gebieten operieren, ihre Aktivitäten bis weit nach Russland ausdehnen können.
Nicht mit dem Kugelschreiber klackern, Herr Bühler.
Also.
Dann soll es das zur aktuellen Lage für heute gewesen sein. Wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Sie gestatten mir aber mal ganz kurz noch eine kurze Mail einzufügen. Keine Frage, sondern zwei persönliche Zeilen. An Sie, Herr Bühler, die kommen von Christine Ludwig aus Langensendelbach in Franken. Sie schreibt folgendes, Zitat, sehr geehrter Herr Bühler, ich danke Ihnen für Ihren äußerst interessanten Podcast und freue mich schon auf den nächsten Beitrag. Viel besser wäre es natürlich, Putin würde den Krieg endlich beenden. Genießen Sie Ihren Urlaub und informieren Sie uns bitte weiterhin in Ihrer gewohnt seriösen Weise. Herzliche Grüße und Zitat Ende. Normalerweise halte ich mich ja sehr zurück, Lob oder ähnliche Sachen hier im Podcast zu zitieren. Das könnte ich auch eine ganze Stunde lang vorlesen, aber in der Regel lesen wir das, freuen uns und dann ist gut. Aber eine kleine Ausnahme bei all diesen schweren Themen darf ich ja heute mal machen, zumal Sie ja von einer Urlaubswoche, wenn ich es recht sehe, so immer anderthalb, zwei Tage für den Podcast abziehen müssen. Also ich hoffe, Sie nehmen die Wünsche von Frau Ludwig, tapfer und bescheiden, wie Sie sind, einfach mal so hin.
Vielen Dank, Frau Ludwig, und allen anderen, die uns schreiben. Das freut uns immer sehr, dieses Feedback, das Sie uns geben, auch wenn es manchmal ein kritisches Feedback ist, keine Frage.
Ja. Übrigens Langensendelbach, das will ich auch kurz erwähnen. Ich habe da ja mal gegoogelt, weil ich immer gucken muss, wie wird es denn nun ausgesprochen? Langensendelbach oder Langensendelbach? Dabei bin ich über den Eintrag bei Wikipedia gestoßen, dass der Ort ja auch eine gewisse militärische Geschichte hat, wenn auch eine traurige. In einem der beiden Ortsteile ist nämlich 1979, glaube ich, eine F4 Phantom abgestürzt. Todesopfer gab es damals auch zu beklagen. Das nur ganz nebenbei. Wir kommen zum nächsten Schwerpunkt. Militärische Unterstützung der Ukraine. Gemeint sind hier natürlich im Wesentlichen die Waffenlieferungen. Herr Bühler, ich fange mal mit dem Thema Panzer an. Australien hat der Ukraine Abrams-Panzer geliefert. 49 sollen es insgesamt werden. Ein Teil, möglicherweise die meisten schon, sind mittlerweile dort. Wie groß ist denn dieser Tropfen auf den heißen Stein?
Naja, es zeigt zunächst mal, dass auch ein Land wie Australien auf der anderen Seite der Weltkugel die Ukraine unterstützt. Australien, das muss man vielleicht hier mal hervorheben, ist einer der größten Unterstützungsstaaten außerhalb der NATO. Also sie stellen ihre Kampfpanzerflotte, die ist nicht sehr groß natürlich, sie haben einen eigenen Kontinent für sich. Die Australier stellen also auf eine modernere Version des Abrams-Kampfpanzers um und haben schon im Oktober 24 bekannt gegeben, dass sie die älteren Panzer, die Abrams M1, A1 heißen sie, glaube ich, an die Ukraine abgeben. Jetzt sollen die ersten mindestens in Polen, teilweise bereits in der Ukraine sein. Der Rest wird in den nächsten Monaten folgen. In der australischen Presse kann man lesen, dass dort vermutet wird, dass bereits 40 Panzer in der Ukraine sind. Tropfen auf den heißen Stein. Es ist gut, ein Panzerbataillon nach deutschen Maßstäben, dass die Ukrainer damit ausstatten können. Also das ist schon eine Verstärkung ihrer Landstreitkräfte.
Insgesamt sind wir damit bei, ich glaube, 80 Abrams-Panzern für die Ukraine. 31 hatten die Amerikaner ja selbst bislang geliefert. Abziehen müssen wir dann die, die bereits zerstört wurden. Wissen Sie, wie viele das sind?
Also bei Oryx berichtet man, das ist die Datenbank, die verifizierte Verluste aufschreibt und mit Videos dokumentiert. Also Oryx berichtet von 10 US-Kampfpanzern, die nachweislich zerstört wurden, von diesen 31. Einige andere wurden beschädigt, konnten aber offensichtlich wieder repariert werden. Einer wurde von den Russen erobert und dann auch in Moskau ausgestellt, wenn Sie sich erinnern. Ja. Das ist ja auch durch die Weltpresse gegangen. Also ein gutes Drittel davon sind nicht mehr einsatzbereit und sind zerstört oder sind in Moskau.
Wenn sie denn eingesetzt werden von den Ukrainern, diese Abrams-Panzer, werden die in der gleichen Weise eingesetzt wie beispielsweise die Leopard 2 oder gibt es da Unterschiede, weil die Panzer auch anders sind? Möglicherweise für die eine Sache besser, für die andere Sache weniger geeignet?
Also grundsätzlich haben alle Panzer Vor- und Nachteile. Sie haben teilweise bessere Systeme hier und die anderen bessere Systeme dort. Panzer werden grundsätzlich innerhalb einer mechanisierten Brigade als Bataillon geschlossen oder im Mix mit Schützenpanzern eingesetzt. Und da gibt es eigentlich keine taktischen Unterschiede in den Einsatzgrundsätzen zwischen den Amerikanern, dem deutschen Heer oder auch dem britischen Heer. Großbritannien hat ja auch 14 Kampfpanzer vom Typ Challenger geliefert. Der Schutz, den die modernen Kampfpanzer, die Typen, also die wir jetzt gerade genannt haben, für die Besatzung bieten, ist etwa gleichwertig, sodass die Kampfpanzerbesatzungen, allerdings manchmal mit unterschiedlichen Technologien, aber sodass alle Kampfpanzerbesatzungen eine Überlebenschance haben, auch bei einem Treffer, bei denen der Kampfpanzer schwer beschädigt wird, im Gegensatz zu vielen anderen Panzern sowjetischen Ursprungs. Allerdings, und da zielt Ihre Frage wahrscheinlich darauf ab, allerdings wird der Panzer in der Ukraine nicht so eingesetzt, wie wir es im Heer bei uns tun würden oder wie es die US Army tut. Das hängt zum einen mit dem erreichbaren Ausbildungsstand zusammen. Das ist ein Punkt, den man auch kritisch sagen muss. Es geht einfach nicht so, dass man innerhalb von wenigen Monaten auf einen gleichen Ausbildungsstand kommt wie ein Panzerkommandant, der jahrelang Leopard 2 Panzerkommandant ist. Ein Kampfpanzer muss im Verbund mit Schützenpanzern, mit Artillerie, mit Pionieren eingesetzt werden. Das sind also die taktischen Einsatzgrundsätze, die in der Ukraine nicht so sichtbar werden. Ich drücke es mal so aus. Dazu kommt ein hoher Wartungsaufwand und natürlich auch, und da sind wir beim Punkt, die besondere Charakteristik des Landkriegs in der Ukraine. Dabei besonders die Bedrohung durch Drohnen, aber auch durch Waffenwirkung von oben, zum Beispiel durch präzise Artillerieschläge. Die meisten Verluste beim Abrams-Kampfpanzer wurden nicht durch direktes Feuer verursacht, also Panzer gegen Panzer, sondern durch Waffenwirkung von oben, weil eben der Panzer oben am wenigsten geschützt ist, im Gegensatz zu den Seiten und zur Front. Aber wir wissen, dass viele der Kampfpanzer mit Drohnenabwehrsystemen nachgerüstet wurden in der Ukraine, auch mit zusätzlichen Panzerungen versehen worden sind, Reaktivpanzerungen, um so insgesamt der Bedrohungslage zu entsprechen.
Die Entscheidung über die Abgabe der australischen Panzer, das hatten Sie vorhin kurz erwähnt, die ist ja bereits im Oktober vergangenen Jahres gefallen. Jetzt haben wir Juli. Wenn ich recht rechne, von der Entscheidung bis heute ist ein Dreivierteljahr vergangen. Und ich habe gelesen, dass nicht zuletzt die Amerikaner hier für Verzögerungen verantwortlich seien. Wissen Sie da Näheres?
Also es hat tatsächlich lange gedauert, aber man hat ja die Panzer zunächst grundüberholt, modernisiert und dann auch geliefert. Die Amerikaner müssen bei einer Weitergabe der Panzer an ein Drittland wie die Ukraine zustimmen. Ein solches Verfahren ist in den USA wie anderswo auch sehr formalisiert und braucht auch seine Zeit. Aber ich gehe davon aus, dass das Genehmigungsverfahren parallel zur Modernisierung stattgefunden hat und dadurch auch kein weiterer Zeitverlust eingetreten ist.
Dann hatte ich es in einer früheren Folge schon mal angerissen. Also so kleckerweises Liefern reduziert doch eigentlich den Effekt, den die Waffen haben können, deutlich. Ich will mal versuchen, das an einem Beispiel, vielleicht einem kleinen Bild deutlich zu machen. Nehmen wir mal an. Man gibt der Ukraine 10 Panzer insgesamt. Wenn sie davon jeden Monat einen bekommt, dann stellt sie den in eine Stellung, in einen Bereich, den sie verteidigen muss. Und jeden Monat wird dieser Panzer aufs Neue von den Russen zerstört. Ergebnis, sie haben dort über einen Zeitraum von 10 Monaten immer nur einen Panzer stehen. Können ihre Stellung vielleicht am Ende verteidigen, können die Russen aber nicht zurückdrängen. Ein ganz anderes Bild ergäbe sich doch, wenn diese 10 Panzer auf einen Schlag geliefert würden. Also dann steht in der Stellung eben nicht nur ein Panzer, sondern dann stehen da 10 und mit denen können sie ja auch vorrücken. Sprich, Zögerlichkeit macht die Gesamtsumme am Ende sicher nicht kleiner, aber sie senkt doch den Wirkungsgrad von Waffen erheblich. Oder sehe ich das falsch?
Also ich würde das jetzt nicht so überspitzt formulieren. Insbesondere würde ich nicht sagen, dass die Australier da zögerlich waren. Australier sind grundsätzlich weniger zögerlich als andere. Es dauert aber eben seine Zeit, bis so eine Grundüberholung und auch die Lieferung abgeschlossen ist. Zögerlichkeit hatten wir am Anfang. Es dauerte ein Jahr, wenn Sie erinnern, bis Anfang 2023 bei den Amerikanern und bei den Briten und bei uns und den anderen Staaten die Entscheidung getroffen worden ist, überhaupt Kampfpanzer zu liefern. Und zögerlich waren die Amerikaner auch bei der Menge. Ich meine, die Amerikaner haben Tausende von Abrams noch im Betrieb oder sie stehen irgendwo in der Wüste bei geringer Luftfeuchtigkeit und sind da abgestellt und warten dort auf irgendeinen Einsatz, der hoffentlich nie kommen würde. Also man hätte da auch mehr als 31 bringen können. Es ist allerdings in den Vereinigten Staaten eine große Diskussion auch gewesen, weil die ganz modernen Abrams, die die Ukraine gerne gehabt hätten, die haben abgereichertes Uran als Bestandteil der Panzerung Und das wollten die Amerikaner auch nicht aus der Hand geben. Das war mit ein Motiv. Und das andere Motiv ist natürlich, dass sich so eine Weltmacht nicht gerne von ihren Waffen trennt, selbst wenn sie es nicht in aktiven Strukturen eingebaut haben, selbst wenn sie es nur irgendwo auf Lager hat.
Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Erkenntnis in Sachen Zögerlichkeit, also nicht zu zögerlich zu sein, in der Politik auch da ist. Kann man vielleicht auch ablesen an der britischen Forderung, jüngst die Ukraine viel zügiger mit Waffen zu versorgen. Allerdings steht natürlich die Frage, also ist das wirklich mehr als ein politischer Appell, Herr Bühler? Also immerhin muss man ja auch was zum Liefern haben.
Ja, sicher, das ist ein politischer Appell, klar. Und ich glaube, es ist richtig, was Sie sagen, man muss auch was zum Liefern haben. Und da stoßen eben viele Armeen jetzt an Grenzen, aus eigenen Beständen zu liefern. Das ist bei uns ja auch nicht anders. Neubestellungen bei der Industrie brauchen auch Zeit. Deshalb finde ich diesen dritten Weg jetzt eigentlich sehr richtig. Manchmal sagt man auch den dänischen Weg, weil die Dänen die ersten waren, die ihn eingeschlagen haben, nachdem sie fast alles weggegeben haben, was sie haben, insbesondere Artillerie beispielsweise. Also sie unterstützen die ukrainische Verteidigungsindustrie direkt mit Kooperationen, mit Know-how, mit Finanzen, sodass die benötigten Waffen in der Ukraine selbst hergestellt werden. Und wir gehen ja einen gleichen Weg, was die weitreichenden Waffen angeht.
Dann schauen wir mal auf die Patriot-Systeme oder Patriot-Systeme, je nachdem, die Patriot-Batterien, die die Ukraine bekommen soll. Ist dir mittlerweile klar, ob das überhaupt abläuft, wie das ablaufen soll und in welchem Zeitrahmen und wie viele Systeme es denn nun sein sollen? Deutschland geht vielleicht teilweise erstmal in Vorleistungen, liefert aus eigenen Beständen?
Also es gibt ja zunächst die grundsätzliche Einigung, die auf höchster Ebene der Staats- und Regierungschefs zum Teil getroffen worden ist. Also 5 Batterien von Patriot oder 5 Staffeln, kann man auch sagen, 5 Systemen soll die Ukraine erhalten. Die Finanzierung soll durch europäische Staaten erfolgen. Deutschland will 2 finanzieren, Norwegen eine und die Niederlande wollen einen substanziellen Beitrag dazu geben, was immer das im Augenblick heißt. Die Amerikaner haben die Neuproduktionen von Patriot-Systemen, die bereits unter Vertrag sind, neu priorisiert. So rutschte die Schweiz mit ihren 5 bestellten Systemen nach hinten, um der Ersatzgestellung für Staaten, die Ersatz brauchen, weil sie ihre eigenen Systeme an die Ukraine abgeben wollen, höhere Priorität bei der Produktion zu geben. Am Rande, die Reaktionen in der Schweiz waren durchaus gemischt, soweit ich das mitbekommen habe. Sie erwarteten ja das erste Gerät, das erste Patriot-System im Jahr 2027 und haben dort auch schon einen dreistelligen Millionenbetrag bereits angezahlt. Also es ist verständlich, dass es dort Reaktionen gab. Einige Stimmen allerdings äußerten Verständnis für diese Repriorisierung. Die Ukraine braucht es jetzt dringender als wir. Andere äußerten schon ihren Unmut, bis hin zur Forderung, aus dem Vertrag auszusteigen. Allerdings das, was ich heute gelesen habe in einem deutschen Nachrichtenportal, dass die Schweiz jetzt nun auf IRIS-T-SLM umsteigt, auf eine europäische Lösung, das hat mit dieser Priorisierung nichts zu tun. Die Schweiz hat nach meiner Kenntnis die Patriot bestellt und hat gleichzeitig den Weg über die europäische Initiative Deutschlands mitbeschritten, nämlich IRIS-T-SLM auch mit zu beschaffen. Und beide Systeme sind notwendig, um einen Schutz eines Territoriums zu gewährleisten. Also das eine schließt das andere nicht aus. Da den Schluss jetzt zu ziehen, die Schweiz will nicht mehr und kauft jetzt IRIS-T-SLM, das ist, glaube ich, nicht zulässig. Ein kleiner Ausflug jetzt in die Schweiz will ich hier beenden. Ich will nur zeigen, es hat natürlich auch Konsequenzen. Ja, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage zurück. Es könnte schon sein, dass die Systeme zunächst aus deutschen Bundeswehrbeständen kommen.
Und ist klar, in welchem Zeitraum die dann ersetzt werden? Ich meine, wenn wir jetzt Herrn Pistorius verfolgen, was er in der Öffentlichkeit von sich gibt, dann scheint es da ja noch einigermaßen Klärungsbedarf zu geben. Also er hat jetzt wieder formuliert, also von den Amerikanern, dass er eine wasserdichte Zusage verlangt, dass diese Systeme zeitnah ersetzt werden.
Ja, der Minister sprach, der ist offensichtlich auch auf Sommerreise, der war in Bayern jetzt. Habe ich gelesen, er sprach von 6 bis 8 Monaten, bis der Ersatz da sein muss. Also er weist zu Recht darauf hin, dass Deutschland bereits 3 Systeme oder Batterien an die Ukraine abgegeben hat. 2 Systeme sind in Polen im Einsatz. Eines ist regelmäßig zur Modernisierung bei der Industrie. Deutschland hatte insgesamt 12 Systeme. Davon sind also noch 6 für Ausbildung und den Einsatz im Rahmen der NATO-Verpflichtungen noch übrig. Und da ist nicht mehr viel Luft.
Dann haben wir ja noch das System, das Norwegen finanzieren will. Wie läuft das denn bei dem? Also Norwegen hat ja gar kein eigenes System, das man da vielleicht vorschießen könnte.
Nein, das haben sie tatsächlich nicht. Aber es gibt ja auf der Welt insgesamt 19 Staaten, die Patriot-Systeme haben und sie nutzen. Und man kann jetzt davon ausgehen, dass mit denen jetzt intensiv gesprochen wird, um eine Lösung zu finden, um der Ukraine schnell zu helfen, aber auch den abgebenden Staaten möglichst schnell Ersatz zu garantieren.
Und da könnte man beispielsweise zu Spanien gehen und sagen, naja, guck mal, ihr seid so weit weg von Russland, irgendwie bei euch ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass da irgendwas einschlägt, also könnt ihr doch ein System abgeben. So in dieser Art, oder?
Zum Beispiel. Man könnte ja auch an andere Staaten denken, hier in Europa. Es gibt Patriot im Nahen und Mittleren Osten natürlich. Israel hat Patriots. Da werden sie auch gebraucht werden, obwohl es auch schon Meldungen gegeben hat oder Spekulationen, dass die Israelis den Ukrainern Patriots geben, ältere Systeme, um sie bitte auch neue zu ersetzen. Also das ist eine Frage, die jetzt eben in diesen Spitzengesprächen und dann auch in den Fachgesprächen erörtert werden muss und das möglichst schnell.
Aber letztlich fehlen der Ukraine ja dann immer noch mehrere Systeme. Zum einen also bezogen auf den Bedarf, den man selbst angemeldet hat. Zelensky hat ja immer von, ich glaube, 10 weiteren Systemen gesprochen. Und zum anderen bezogen auf die von Pistorius zugesagten 5. Wo kommen denn dann die immer noch fehlenden Systeme her?
Also das sind natürlich jetzt berechtigte Fragen, die, ich wiederhole es nochmal, die jetzt mit Hochdruck verhandelt werden müssen. Auch die USA müssen sich aus meiner Sicht bewegen, denn ihr Präsident steht ja auch im Wort und das wird das Pentagon auch berücksichtigen. Auch die Niederländer, ich habe es vorhin erwähnt, haben ja über den Verteidigungsminister angekündigt, dass sie in den nächsten Tagen mit den USA und anderen Staaten zu einem Ergebnis kommen wollen. Deutschland hat eine besondere Verantwortung für den Bereich der Luftverteidigung in der Ukraine übernommen. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass Deutschland in dieser Funktion neben den USA als Herstellerland und als größtes Nutzerland besonders stark in die Gespräche involviert ist. Aber wir werden es die nächsten Tage erfahren. Ich weiß es noch nicht, ob die Gespräche erfolgreich waren und wie dann tatsächlich die Lösung aussieht.
Okay, ich will mal noch eine Hörerfrage zu den westlichen Waffen in der Ukraine nachschieben. Jan Sandberger hat uns geschrieben, sein Thema sind die Flugabwehrpanzer Gepard, über die wir ja auch kürzlich gesprochen haben. Ich zitiere aus der Mail, Herr Bühler hat zum wiederholten Male gesagt, dass der Ukraine etwa 50 Geparden zur Verfügung stehen, die sehr erfolgreich gegen Drohnen eingesetzt würden. Meine Frage dazu, es gab vor über einem Jahr die Initiative der USA, etwa 60 Geparden aus Jordanien zu kaufen, herzurichten und an die Ukraine zu liefern. Davon ist aber seit Monaten nichts mehr zu lesen. Wissen Sie, ob aus dem Deal nichts wurde, beziehungsweise wo die jordanischen Geparden jetzt sind? Zitat Ende. Und zu diesem Thema gab es auch eine Mail von jemandem, der nicht namentlich genannt werden wollte. Er schreibt quasi ergänzend zum eben Zitierten. Nochmal kurzes Zitat. In der englischen Wikipedia ist zu lesen, dass es auch noch ca. 60 Gepard-Panzer in der Ukraine geben soll, die ursprünglich aus den Niederlanden sind und über Jordanien und die USA dorthin gegangen sind. Zitat Ende. In der englischsprachigen Wikipedia scheint das als Tatsache formuliert zu werden. Wissen Sie genaueres, Herr Bühler?
Ja, die 60 Flugabwehrpanzer aus Jordanien sind über die USA etwa vor einem Jahr in die Ukraine geliefert worden und sind dort im Einsatz. Das Ganze ist entschieden worden, 2023 schon. Wir haben auch darüber gesprochen, erinnere ich mich. Dennoch, es stimmt, was Herr Sandberger sagt. Ich habe beim letzten Mal von 50 Flugabwehrpanzern aus Deutschland gesprochen und habe da zu sehr den Fokus auf die deutschen Systeme gelegt. Das waren ja Systeme, die bei KMW in München oder an anderer Stelle, weiß ich nicht, in irgendeiner Lagerhalle standen und dort ausgemustert auf weitere Verwendung gewartet haben. Ja, das war mir auch so nie bewusst, muss ich sagen, auch zur aktiven Zeit nicht. Also sie wurden auf jeden Fall instand gesetzt und sind bereits 2022 von Deutschland an die Ukraine gegeben. Also vielen Dank fürs gute Zuhören und für die Erinnerung, dass man natürlich auch diese Geparden aus Jordanien berücksichtigen muss. Es sind ja mehr als insgesamt aus Deutschland kamen.
Schauen wir mal auf das, was politisch passiert. Wir sind ja jetzt noch innerhalb dieser 50-Tage-Frist, die der US-Präsident gesetzt hatte, innerhalb derer man sich zwischen Russland und der Ukraine einigen soll. Die Reaktionen aus Russland darauf sind weiterhin quasi null.
Also die Reaktionen sind wie gehabt. Russland beharrt darauf, dass es seine Kriegsziele erreicht. Und vorher wird es keinen Waffenstillstand geben. Die Folge dieser 50-Tage-Frist, die Trump da gesetzt hat, wird vermutlich sein, dass Russland seine Anstrengungen noch erhöht, um möglichst viele Fakten bis dahin zu schaffen.
Bei der Ukraine sieht es ein bisschen anders aus. Hier hat Präsident Zelensky wiederholt Gespräche angeboten und eigentlich soll es ja heute das nächste Treffen mit den Russen geben. Viel können wir dazu zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht sagen. Außer, dass es zumindest sehr wahrscheinlich ist, dass man dort einem Waffenstillstand nicht wirklich näher kommen wird. Oder sehen Sie das anders?
Also Zelensky ist wieder mal in Vorleistung gegangen, trotz seiner innenpolitischen Probleme, die er jetzt seit wenigen Tagen hat, und hat Gespräche angeboten. Das heutige Treffen um 19 Uhr soll es angehen, habe ich vorhin gelesen, soll sich allerdings nach den öffentlichen Ankündigungen aus Kiew erneut um die Ausweitung des Austausches von Kriegsgefangenen drehen und zusätzlich um die Rückführung ukrainischer Kinder, die durch die russischen Besatzungsbehörden nach Russland gebracht wurden. Ich denke, wenn es heute in diesen Punkten Annäherungen gibt, dann ist schon vieles erreicht. Es spricht aber darüber hinaus nichts dafür, dass man heute einem Waffenstillstand irgendwie näher kommen wird.
Innenpolitische Probleme von Zelensky, das hatten Sie kurz erwähnt, das will ich nur kurz sagen. Ich nehme an, Sie spielen darauf auf die Proteste auch gegen Zelensky an bezüglich seiner Entscheidung, was die Antikorruptionseinrichtungen, die Antikorruptionsbehörden betrifft. Die waren ja unabhängig und quasi hat er sie sich jetzt unterstellt, indem er sie dem Generalstaatsanwalt unterstellt hat. Und dagegen gibt es durchaus in mehreren Städten in der Ukraine Proteste. Ich nehme an, darauf haben Sie angespielt.
Genau, darauf habe ich angespielt, ohne dass ich jetzt ins Detail gehen will, denn wir wollten ja heute ein bisschen kürzer sein, ja, und genau. Zweitens bin ich da jetzt noch nicht auskunftsfähig in dem Maße, in dem ich es gerne will. Ja. Da muss ich mich erst befassen und die Hintergründe noch mehr recherchieren.
Ich wollte es auch nur erwähnen, falls irgendjemand sagt, was hat er gesagt, in politische Probleme, was soll das sein? Also, dass man jetzt nicht unbedingt gleich wieder das Handy nimmt und erstmal nachgucken muss, worum es da genau geht. noch kurz bei den Ukrainern geblieben. Es ist natürlich insoweit auch ein bisschen Taktik bei den Ukrainern dabei, wenn man sagt, okay, lass uns verhandeln, wir sind bereit. Also, dass man Trump damit natürlich zeigen kann, also schau, wenn da nichts zustande kommt, an uns liegt es nicht.
Ja, natürlich. Also, ich glaube, das ist auch legitim und auch verständlich. Man will sich ja nicht wieder, zu Unrecht im Übrigen, von Trump und seinem Stellvertreter Vance, von dem man auch lange nichts gehört hat, anklagen lassen. Also anklagen in dem Sinn, man behindere die Beendigung des Krieges, was ja stattgefunden hat seit Februar diesen Jahres. Das Angebot der Ukraine zu einem bedingungslosen Waffenstillstand liegt ja seit 4 Monaten auf dem Tisch, also das heißt seit Mitte März genau gesagt.
Sie hatten mögliche Verhandlungsthemen von heute angesprochen. Selenskyj hatte sich ja im Vorfeld auch dazu geäußert. Eines der 3 Schlüsselthemen, die er ja auch genannt hat, ist, dass man ein Treffen der Staatschefs vorbereiten solle. Also zwischen Putin und ihm, vielleicht auch Trump dabei. So konkret hat er das nicht gesagt. Aber offenbar liegt für Selenskyj doch der Schlüssel in einem Treffen mit Putin. Kann man nachvollziehen, oder?
Ich glaube, das kann man nachvollziehen, aber da wird Präsident Putin Schwierigkeiten machen, denke ich. Er kennt ja Selenskyj nicht als legitimen Präsident der Ukraine an. Er soll kürzlich auch in einem Telefonat mit Trump vorgeschlagen haben, die Ukraine unter ein Protektorat der Vereinten Nationen zu stellen. Das hätte er wohl gerne, weil er dann mit einem Veto irgendwelche günstigen Maßnahmen, die Ukraine betreffen, dann im Sicherheitsrat ablehnen könnte. Aber irgendwie, glaube ich, muss sich Putin ja äußern, bevor die 50-Tage-Frist abläuft. Zurzeit ist er ja militärisch zwar in der Offensive, diplomatisch, politisch vor der Weltöffentlichkeit, aber in der Defensive. Es wird ja für jedermann mehr als deutlich, dass Putin zwar den Verhandlungsweg mitgehen würde, aber nur zu seinen Bedingungen, und das wäre die Kapitulation der Ukraine. Leider spielt da aus meiner Sicht die US-Regierung mit ihren Zugeständnissen in den Gesprächen Witkoff-Putin keine gute Rolle. Die Situation ist verfahrener aus meiner Sicht, als sie jemals in diesem Krieg war. Mit den öffentlichen Zugeständnissen hat man Putin und seine Gefolgsleute nur ermuntert, immer noch mehr zu fordern oder anzudrohen und parallel dazu den Krieg mit militärischen Mitteln mit noch mehr Einsatz weiterzuführen.
Bin mir nicht ganz sicher, ob man die Defensive, die diplomatische, die politische Defensive, in der sich Russland befindet, als wirklich als positives Zeichen oder als Mutmach-Zeichen nehmen soll, dass es vielleicht doch irgendwann vorangeht, weil in dieser Defensive befindet er sich ja auch schon 3,5 Jahre fast.
Naja, das würde ich nicht sagen. Ich meine, er ist ja, als Trump sein Amt angetreten hat, durchaus in der Offensive gewesen, auch diplomatisch. Und jetzt sehen wir, dass Selenskyj immer mehr in Vorleistung geht und eigentlich ganz geschickt solche Spitzengespräche immer dann platziert, wenn sie ihm nutzen können. Und da dauert es sehr lange, bis dann überhaupt eine Reaktion aus Moskau kam, die letzten Male. Dieses Mal ging es schneller, ganz offensichtlich, aber es ist noch mehr ein Zeichen eigentlich, dass man da auch gar nicht rauskommt aus dieser Umklammerung, aber offensichtlich auch nicht weiß, wie man mit anderen diplomatischen Mitteln damit umgehen kann. Und so macht man den zweiten Weg, der parallel läuft, einfach weiter, nämlich den militärischen Weg, um die Kriegsziele letztlich dann auf militärischem Weg zu erreichen.
Okay, dann Punkt an dieser Stelle. Wir eilen uns, Herr Bühler, dass wir noch ein paar Hörerfragen unterbekommen. Die würde ich mal heute unter der Überschrift Strategie und Szenarien an Sie weiterleiten wollen. Die erste kommt von Bernd Wüchnerneck. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Zitat: Immer wieder hört man von hybriden Angriffen durch Russland, etwa durch gezielte Desinformation, Hackerangriffe, Sabotageaktionen oder die Zerstörung kritischer Infrastruktur wie Unterseekabel. Mich würde interessieren, ob auch die EU, NATO oder westliche Staaten ähnliche Mittel gegen Russland einsetzen und wenn ja, warum darüber so wenig bekannt wird. Liegt es daran, dass solche Maßnahmen nicht stattfinden oder möchte man verhindern, dass die Öffentlichkeit davon erfährt? Zitat Ende.
Nein, das hat damit nichts zu tun, dass man nicht will, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Weder die NATO noch die Europäische Union und ihre jeweiligen Mitgliedstaaten führen solche Angriffe, die Sie gerade genannt haben, im Frieden durch. Die Fähigkeiten sind aber durchaus vorhanden. Sie kämen aber erst in einem Kriegsfalle zum Tragen. Also Hackerangriffe, Sabotageaktionen durch Spezialkräfte, Zerstörung kritischer Infrastrukturen bei militärischen Zielen, was Informationskrieg angeht, gibt es eine Einschränkung, was wir sagen, und so sind unsere Leute auch trainiert, muss wahr sein. Also man darf keine Lügen verbreiten, das ist unsere Policy, wenn es um den Informationskrieg geht. Also mit Desinformation dürfen wir nicht arbeiten, es sei denn, es handelt sich um Täuschung bei militärischen Zielen, also zum Beispiel das Vortäuschen militärischer Absichten, das kann durchaus möglich sein. Es ist nicht so, wenn nicht berichtet wird darüber, dass es doch stattfindet. Nein, ich kann das bestätigen, dass das in einem Zustand, in dem wir heute sind, wir haben zwar Spannungen, aber wir haben keinen Kriegsfall und deshalb finden solche Aktionen auch nicht statt.
Also kein Kriegsfall zwischen NATO und Russland beispielsweise. Weil Krieg gibt es natürlich. Dann das Anliegen von Susanne Mirau. Zitat, bitte könnten Sie mal einschätzen, ob eine mögliche Invasion aus Belarus in die Ukraine oder gar in die NATO-Staaten im Westen im Verlauf der oft angesprochenen Herbstübung vorstellbar wäre und welche Konsequenzen würde eine solche Aktion zur Folge haben? Fragezeichen, Zitat Ende.
Also vorstellbar ist das schon. Es hat ja auch stattgefunden 2021, 2022. Da hat Putin ja auch diese Übung genutzt, um tatsächlich den Aufmarsch durchzuführen, um dann die Invasion vorzubereiten. Aber in diesem Jahr sehe ich das nicht. Das ist nicht wahrscheinlich. Die Russen haben im Moment genug Probleme mit der Ukraine. Die NATO wird routinemäßig die Vorbereitung der Übung beobachten. Also ist es eine Führungsübung, wie wir sagen, oder beteiligen sich dort auch Truppenverbände? Sollte das Letztere der Fall sein, werden die Übungsaktivitäten besonders genau überwacht werden, mit Aufklärungsmitteln, die NATO und die Mitgliedstaaten zur Verfügung haben, die aber natürlich außerhalb von Belarus und Russland stationiert sind. Also zurzeit hat Belarus eine Gesamtstärke von etwa 13.000 Soldaten angezeigt, was für Sabbat, so heißt die Übung ja, Verhältnisse nicht viel ist. Das spricht eher für eine Führungs- oder Stabsübung, möglicherweise mit einzelnen Übungsausschnitten auf Truppenübungsplätzen, zum Beispiel ein Gefechtsschießen russischer und belarussischer Truppenteile, das kann schon sein. Das Szenario der Übung wird wie früher schon üblich ein angenommener Angriff der NATO auf Russland und Belarus sein. Das ist übrigens die ganz große Lüge, die hinter dem Ukraine-Krieg steckt, dass die NATO eine militärische Bedrohung für Russland darstellt. Und die russischen Generale wissen das selbst ganz genau, das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis von heute 32 souveränen Staaten. Die NATO hat keine militärischen Angriffspläne, noch hat sie jemals Szenarien eines Angriffskriegs gegen Russland geübt. Wir fallen meistens darauf rein, dass wir sagen, ja, die Bedrohungsperzeption ist ja da und zeigen dann dafür Verständnis. Aber in Wahrheit wissen mindestens die Militärs, aber auch die Politiker ganz genau, dass die NATO keine militärische Bedrohung darstellen kann. Zurück zur Übung Sabbat 2025. Also Belarus hat angekündigt, dass das Manöver nicht grenznah durchgeführt werden soll. und dass auch internationale OSZE-Beobachter eingeladen werden. Also werden wir mal sehen, was sich in den nächsten Wochen so tut. Aber nochmal, ich würde raten, nicht zu viel Sorge dort jetzt hinein zu interpretieren. Sicher wird es eine Führungsübung sein, in der auch Raketen eine Rolle spielen, Verfahrensübungen, also auch nuklearfähige Raketen. Sicher wird diese Übung propagandistisch auch ausgeschlachtet werden aus Moskau. Man wird zeigen wollen, was man hat. Man will ja auch abschrecken, wenn man so will. Aber solche Übungen sind Routine für die NATO-Stäbe. Sie betrachten das sehr genau und sie haben auch genaue Indications and Warnings, nennt man das im NATO-Deutsch. Und sie werden eine von der Übung ausgehende Bedrohung sehr frühzeitig erkennen. Also ich glaube, da muss man nicht schon im Vorfeld der Übung mit einer etwas harschen Sprache dort Besorgnisse und Befürchtungen in der Bevölkerung wecken.
Und dann noch schließlich Christian Willer, dessen Gedanken auch ziemlich weit fliegen, der in seiner Mail Folgendes schreibt, ich zitiere, welche Gegenmaßnahmen würden greifen, wenn die Ukraine zusammenbrechen, sich in Teilen mit dem russischen Militär verbrüdern und Russland an der ungarisch-ukrainischen Grenze stünde? Möglicherweise Viktor Orban dann nicht den Bündnisfall ausrufen und kapitulieren würde, um sich mit den Russen auf eine ungehinderte widerstandslose Passage einigen würde, sodass die russische Armee an die deutschen Grenzen gelangen könnte. Werden solche Szenarien berücksichtigt und gibt es belastbare Notfallpläne, in Klammern Manöver, die in solchen Überraschungsfällen realistisch umgesetzt werden könnten, auch ohne USA als NATO-Partner? Zitat Ende aus dieser Mail von Christian Willer.
Also ich kann bestätigen, dass es für die Region regionale Verteidigungspläne der NATO gibt, die in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern aus dieser Region erarbeitet wurden. In Einzelheiten kann ich da natürlich nicht gehen. Aber was ich sagen kann, ist, der Fall, den Sie befürchten, der wird nicht eintreten. Nicht bei den Ungarn, bei denen der Volksaufstand gegen die kommunistische Partei und die sowjetische Besatzungsmacht vor fast 70 Jahren nach wie vor in bleibender Erinnerung ist. Tausende von Ungarn sind umgekommen, als die Rote Armee den Aufstand blutig und brutal niederschlug. Viele Ungarn haben ihre Heimat als Flüchtlinge verlassen. Der zweite Punkt, den möchte ich auch mit dazu rechnen, das ist das moderne Ungarn. Ungarn ist nach 2016 einer der ersten Staaten der NATO in Europa gewesen, die ihre Streitkräfte mit einem ehrgeizigen Reformprogramm modernisierten und auszubauen. Also Ungarn hat zwar einen manchmal unbequemen Ministerpräsidenten, aber ich glaube, an der Freiheitsliebe und an der Verteidigungsbereitschaft der Ungarn, da würde ich nicht zweifeln.
Und wieder haben Sie Herrn Orban sehr diplomatisch beschrieben, so wie Sie es öfter tun. Okay, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Auch in diesen Sommerferienwochen, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Das ist der 30. Juli. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächsten Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.